wir wollen die Frau nicht auf einem Level halten, was bekommt das Kind? Und ach, das Kind bekommt ja noch nicht so viel, können wir uns Zeit lassen, es reicht doch, weil da läuft uns dann die Zeit eben halt auch weg, auch wenn es ein sehr, sehr kleines Kind ist. Wir haben Schwierigkeiten, die Milchbildung dann 6 Wochen, 8 Wochen später immens zu steigern, wenn das Kind dann anfängt zu trinken, größer ist. Das hat alles nichts mit dem Gewicht und mit der Trinkmenge des Kindes zu tun, sondern wirklich mit Etablierung der aktiven Milchbildung.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau.
Diese Folge wird präsentiert von Ameva.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben. Ihr habt uns lange nicht mehr zu zweit gehört. Hallo Katrin.
Ja, hallo Mila. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben nach einer Pause und dass wir jetzt die Zeit finden, an unserem Podcast weiterzuarbeiten.
Ganz genau. Die Pause hatte nämlich nichts damit zu tun, dass wir keine Lust auf den Podcast hatten, sondern tatsächlich hatte ich, aber ja, vor allem ich glaube, einfach keine Zeit. Ich war so eingespannt mit dem Kleinkind, mit dem Baby, mit dem Arbeiten und mit der Eingewöhnung in die Krippe. Also alle, die das schon einmal durchgemacht haben, wissen ja, wie das läuft, wenn man so im Herbst anfängt, sein Kind einzugewöhnen in die Krippe und dann kommen die ganzen schönen Krankheiten und dann hat man wirklich um 19:20 Uhr, wenn die Kinder schlafen, auch einfach genug und kann nicht auch noch einen Podcast aufnehmen, auch wenn man das so gerne würde. Und deswegen mussten wir ganz oft einfach Aufnahmen absagen oder verschieben. Und jetzt nähern wir uns in der Echtzeit, ich weiß ja noch nicht, wann diese Folge rauskommt, aber in der Echtzeit nähern wir uns gerade dem Ende des Jahres. Und jetzt haben wir endlich Zeit, uns unseren Frühchen zu widmen. Denn darum geht es auch in dieser Folge. Es ist ja so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen? Es ist Katrins absolutes Herzthema, die Frühchen und vor allem die Ernährung der Frühchen in den Fokus zu nehmen. Und du hattest schon vor über einem Jahr, laut meinen Aufzeichnungen, hattest du mich gebeten, lass uns doch mal einen ganzen Frühchenblock machen. Und den machen wir jetzt gerade und nehmen diese Folgen so peu à peu auf und veröffentlichen sie dann. Und heute geht es um das schöne Thema, ausreichende Milchbildung als Frühchenmutter zu generieren. Und ja, ich glaube, da gibt es viele Mythen, die einfach, mit denen wir gerne aufräumen wollen, sowohl für das Fachpersonal, was zuhört, als auch für die ganzen werdenden Mütter oder schon Mütter, die schon Babys haben. Die häufigste Frage, die kommt, die ich dir jetzt auch stellen will, Katrin, ist, wenn ich als Mama von einem Frühchen, egal ob das jetzt geplant ein Frühchen war oder ich, also was heißt geplant, ob ich wusste, dass es früh eine Frühgeburt wird oder es mich überrascht hat, wenn dieses Kind zu früh auf die Welt kommt, das heißt vor der 36 plus 0 sind es Frühchen, richtig? Wenn dieses Kind zu früh auf die Welt kommt, fragen viele, habe ich denn dann überhaupt schon Milch? Und wir sprechen ja, du hast schon ja gesagt, warte, ich will dich ausführlich gleich
Ich
antworten
warte
lassen.
jetzt die Bestätigung zu deiner Frage.
Genau, ich möchte, dass du gleich ganz ausführlich antwortest. Ich wollte nur noch mal kurz den Kreis schließen. Also, wir sprechen zwar ab der 36 plus 0 oder plus 1 dann nicht mehr von Frühchen, sondern von reifen Neugeborenen. Aber wir haben ja eine unglaubliche Range an Frühchen. Und die Frage ist, egal ob mein Kind in der, was ist das Früheste, was Kinder geboren werden können, wie sie Überlebenschancen
Ja,
haben?
das ist europaweit sehr unterschiedlich. Also wir in Deutschland behandeln tatsächlich Frühgeborene ab der 22. Schwangerschaftswoche vollendet, wobei man da schon ins Gespräch geht und nicht immer die Maximaltherapie macht. Also da wissen wir schon und geben den Eltern auch sachte und behutsam die Information, dass es eben auch sein könnte, dass das Kind es nicht schafft. ab der 24. Woche sind die Überlebenschancen recht real. Und so arbeitet zum Beispiel auch die Schweiz oder das andere europäische Ausland sozusagen, dass einige Länder sagen, ab 24.0 geben wir alles und schauen, dass wir das überleben mit allem, was uns so möglich zur Verfügung steht, unterstützen können. Aber ja, also das ist schon mal der Unterschied, ne, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern.
Okay, also wenn wir jetzt davon ausgehen, diese Range 24 plus 0 und 36 plus 0, das sind alles Frühchen. Und dann kommt ja häufig die Frage, sagen wir mal, ich habe jetzt eine 25., 26., 27. Woche geboren. Habe ich denn überhaupt schon Milch?
Ja, jede Mutter hat ab, also jede schwangere Frau hat ab der ungefähr 16. Schwangerschaftswoche Kolostrumbildung in der Brust. Das ist ja auch das, was wir ganz am Anfang mal besprochen haben, Mila. Viele Frauen spüren ja erstmal, dass sie schwanger sind, tatsächlich an der Brust, weil die Brust sich vergrößert, das Gewebe etwas fester wird, die Brust etwas spannt. Und das ist die Vorbereitung des Körpers. Der Körper sagt, okay, ich bin schwanger, ich muss jetzt mein Brustdrüsengewebe differenzieren, dass überhaupt Milchbildung möglich ist. Und dann beginnt der Körper auch mit der Kolostrumbildung, also der ersten Milch. Und die wird ab 16. Schwangerschaftswoche produziert. Das bedeutet also für unsere frühgeborenen Eltern, ob jetzt 23. Woche, 27. Woche oder 32. Woche, es ist Kolostrum in der Brust und die ist also mehr als Gold wert. Man könnte sagen Platin. Und da zitiere ich manchmal auch gerne Sandra, meine Kollegin, die sagt, ja, manch einer sagt, naja, Silber ist mir auch genug. Das kann man so nicht vergleichen, aber dazu möchte ich später noch mal einiges wirklich, wirklich Relevantes und Wichtiges sagen.
Jetzt wollen wir erstmal davon ausgehen, also mein Kind ist geboren. Auf welche Art und Weise haben wir ja auch in anderen Folgen schon beleuchtet, auch wie wichtig es ist, bei Frühchen zu bonden, wie wichtig es ist, Brustwarzen-Mund-Kontakt zu haben, auch wenn diese Kinder nicht schon die Koordination von Schlucken, Saugen, Atmen haben. Aber das haben wir in anderen Folgen schon beleuchtet. Jetzt ist es einfach wichtig, dieses Kind ist auf der Welt. Die Mutter kann es mit seinem Kolostrum versorgen, auf verschiedene Arten und Weisen. Ne? Wie kommen wir an diese Milch und wie sorgen wir dafür, dass die Mama in die ausreichende Milchbildung kommt?
Nochmal zur Schwangerschaftswoche, wenn wir ein Frühgeborenes unter der 27. oder grob gesagt unter der 29. Schwangerschaftswoche haben, dann ist da erstmal das Allerwichtigste, dass die Frau, die Person, die das Kind geboren hat, so früh wie möglich mit der Kolostrumgewinnung beginnt. Und so früh wie möglich heißt am besten schon vor der Geburt des Kindes. Häufig wissen wir ja, dass es vielleicht einen hohen Blasensprung gab, dass es vielleicht Wehentätigkeit durch eine Infektion gibt, also eine Amnion-Infektionssyndrom oder durch heftige Blasenentzündung, was auch immer die Ursache ist, eine Cervixinsuffizienz etc. etc. Und wenn die Person dann in der Klinik liegt und die Lungenreife durchgeführt wird, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind Cortisonspritzen, die man in Abständen dreimal erhält, damit die Lunge des Kindes nochmal mehr Surfactant aufbauen kann und reifer wird, weil das ist ganz wichtig für die Atmung und auch dann für die Atemhilfe später. Und wenn dann zum Beispiel ein Kaiserschnitt ansteht, in 2 Tagen oder in 3 Tagen, dann kann man eben halt in der Klinik schon mit der Kolostrumgewinnung beginnen und das möglichst 2 bis 3 Mal am Tag. Und dazu würde ich wirklich jede Person bitten, die in dieser Situation ist, sich Hilfe, Anleitung zu holen auf der Wochenbettstation oder auch im Präpartalgespräch. Viele Kliniken führen eben auch Präpartalgespräche durch, nicht nur ärztlicherseits, dass alle Themen einer Frühgeburt besprochen werden, sondern eben halt auch die Ernährung des Kindes, die Versorgung, wie ist es dann mit dem Bonden, wann darf das Kind in den direkten Haut-zu-Haut-Kontakt. Und ja, da arbeiten Kliniken auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Kliniken, das sind sehr wenige, die bonden nach der Erstversorgung auch mit den kleinsten Frühgeborenen im OP. Das ist eine unglaublich hervorragende Arbeit. Und leider ist es in Deutschland so, dass viele Kinder erstmal sofort getrennt werden und versorgt werden und dann auf die frühgeborenen Intensivstationen kommen, was ja dann auch der Wohnort des Babys dann in den nächsten Wochen sein wird. Und die Mutter oder die Person, die das Kind geboren hat, eben halt relativ spät das erste Mal zu seinem Kind kommen kann. Und das ist eben halt das, was bei mir schon seit 30 Jahren nagt und weshalb ich ja auch Stillbeauftragte der ersten babyfreundlichen Kinderklinik war und dort viel, viel, viel umsetzen durfte, viel erleben durfte im positiven Sinne. Dazu kann ich später noch mal was sagen.
Also kurz zurückspulen, weil bei mir sind schon wieder Fragen aufgeploppt, Katrin. Also erstmal, wann, das mit der Lungenreife finde ich total spannend, weil das wollte ich dich schon letztes Mal fragen. Mhm. Wann kann man diese Lungenreife geben und wie, also ich weiß, ich will gar nicht im Detail verstehen, wie es funktioniert, aber was für eine geile Erfindung.
Ja.
Und wann entscheidet man, ja, das geben wir, weil wir jetzt wissen, innerhalb der nächsten, wie lange hat man Zeit? Also wie viel vorher muss man das geben? Und genau, also das finde ich erstmal, wäre jetzt die erste Frage.
Ja, das mit der Lungenreife, das ist schon, das wird schon seit Jahrzehnte. Ich weiß jetzt nicht, wann es entwickelt wurde, wann man feststellte, dass diese Cortisongaben, die der Mutter injiziert werden, muskulär, dann die Lungenreife des Kindes fördert, aber das ist schon ein längerer Prozess. Trotzdem, also wir hatten früher, also zu meiner sehr aktiven Zeit, ich bin ja nun schon sehr lange Kinderkrankenschwester, hatten wir das Atemnotsyndrom als bekannte Komplikation bei sehr kleinen Frühgeborenen unter der 30. Schwangerschaftswoche. Das kennt man heute nicht mehr, eben durch die Möglichkeit, ne, der Lungenreife. Und das versucht man immer möglich zu machen. Wir haben ja auch Medikationen, um Geburten so ein bisschen zu stoppen oder erstmal auszubremsen, ohne da eben Gefahr zu gehen, ne? Und selbst wenn es nur einmal eine IM-Spritze ist für die Lungenreife, ist es von Vorteil. Aber die Kur ist dreimal und man kann sie dann auch später nochmal wiederholen, falls sich alles wieder beruhigt. Ne?
Das wird jetzt nicht zu sowas wie einer Vorsorgespritze werden irgendwann.
Nein, das macht man auch nur bei sehr kleinen Frühgeborenen und da sind die Kliniken auch unterschiedlich, unter der 32. und auch unter der 34. Schwangerschaftswoche. Und danach sind die Kinder, also nach der 34. Woche sind zwar immer noch Frühgeborene, aber die sind von der Lungenreife so, dass sie dann eine kleine Atemunterstützung in Form eines CPAPs bekommen. Und meist sind die das relativ schnell los und können ihre Atmung. Also es geht um die Lungenbläschen, dass die sich auffüllen können, ausweiten können, mit Luft füllen können und sich entfalten können. Also das Lungengewebe sozusagen, also ganz laienhaft gesprochen.
Die andere Frage wäre, weil du eben meintest, ne, vielleicht werden die Kinder per Kaiserschnitt geholt. Das ist natürlich individuell gesehen, aber wieso kann man Frühchen nicht auch spontan gebären?
Das wird auch in einigen Kliniken gelebt. Das ist unterschiedlich. Eine Zeit lang haben wir hauptsächlich Kaiserschnitte durchgeführt, einfach um Schutz des Frühgeborenen, besonders wenn die extrem klein sind. Manchmal sind sie aber auch nicht zu stoppen und werden spontan geboren. Wenn es planbar ist, macht man das tatsächlich im OP gesichert, damit das Kind eben nicht zu viel Stress hat. Aber auch da sind die, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und neue Verfahren. Die meisten Kinder werden aber mit einem Kaiserschnitt geholt.
Okay, weil das finde ich ist jetzt zum Beispiel wieder, ja, das ist, finde ich, zum Beispiel jetzt ein Widerspruch zu dem, was wir sonst in Deutschland wissen. Und zwar, dass ein Kind möglichst spontan geboren werden soll, dass auch die Milchbildung natürlich durch den Kaiserschnitt und die ganzen Medikamente dann wieder nicht vernünftig in Gang kommt, in der Schnelle, in der Zeit, in der sie in Gang kommen soll. Also ich finde, das ist gerade widersprüchlich, wenn man sagt, Frühgeborene sollen mit Muttermilch ernährt werden. Die Gründe wissen wir, ne? In verschiedenen Folgen gehen wir auch noch mal tiefer darauf ein und gleich geht es auch ja auch noch mal explizit um die Milchbildung. Aber wenn wir uns das angucken und sagen, Frauen haben eine verzögerte Milchbildung, wenn sie künstliches Oxytocin bekommen, wenn sie einen Kaiserschnitt kriegen, wenn sie diese ganzen Medikamentgaben unter einem Kaiserschnitt bekommen. So, ich finde, das widerspricht dann wieder dem, das Kind per Kaiserschnitt zu holen. Ich verstehe natürlich, so einen kleinen Wurm durch den Stress der Geburt auszusetzen, vielleicht geht es ja auch gar nicht anders. Vielleicht ist die Geburt ja auch noch gar nicht so weit im Gange, dass man dieses Kind dem aussetzen kann. Aber bestimmt gibt es da ein Abwägen. Und vermutlich ist es in Deutschland so, und das ist jetzt einfach nur eine Hypothese, dass dieses Abwägen ganz oft darauf geht, better safe than sorry, wir holen das Kind mit dem Schnitt raus und dann ist es da und dann können wir es hier versorgen. Aber also, wo entscheidet man da? Weil eigentlich sagt man ja auch diese ganzen wichtigen Sachen, die das Kind halt nicht mitbekommt durch den Kaiserschnitt, wirken die sich dann nicht wieder negativ auf der anderen Seite aus?
Jein, also bei so einem kleinen, unreifen Frühgeborenen, also da müssen wir wirklich auch differenzieren. Ne? Haben wir jetzt eine 32. Woche, die kann super gut spontan geboren werden, aber so eine kleine Maus aus der 25. Woche, die sehr, sehr unreif ist, da versucht man natürlich den Stress so niedrig wie möglich zu halten. Also Wehentätigkeit, Kompression durch die Wehe. Da ist die Gefahr einer großen Hirnblutung. Das ist das Allergrößte, wovor man erstmal Angst hat. Also da kommen mehrere Faktoren rein und dann muss man immer die Situation beleuchten. Also wenn die Frau jetzt stark blutet, weil mit der Plazenta was ist, muss sofort ein Kaiserschnitt gemacht werden. Da wird man gar nicht überlegen. Wenn die Herztöne schlecht sind oder wenn ein hohes Infektionsrisiko da ist, also wenn der CRP zum Beispiel, also der Entzündungswert im Blut der Mutter exorbitant hoch ist oder wenn die Frau ein schweres HELLP-Syndrom hat, das sind ja auch oftmals die Auslöser für Frühgeborene, dann kann man da nicht noch eine Geburt einleiten und die Frau hat da einen Blutdruck von 240, das geht nicht.
Was ist ein HELLP-Syndrom?
Das ist, früher haben wir von Präeklampsie gesprochen, das heißt, wenn die Niere dann langsam, die Niere der Mutter nicht mehr gut arbeitet, die Leber komplett ihre Aufgabe dann aufgibt, das heißt, die Leberwerte steigen in kürzester Zeit extrem hoch, das ist auch eine wirklich große Gefahrensituation für die Mutter und da geht man kein Risiko ein, weil auch die Mutter davon Schaden nehmen könnte und der hohe Blutdruck kommt damit rein. Ne? Also Anzeichen sind ja schon in der Schwangerschaft dann mit Eiweiß im Urin, hoher Blutdruck, deshalb gucken wir da immer hin, um solche Risiken frühzeitig zu erkennen und das nicht ausufern zu lassen. Und das gibt einfach medizinisch viele, viele Gründe, sehr schnell zu reagieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Möglichkeiten, wenn alles safe ist, ne, zu sagen, nein, wir legen Sie jetzt als schwangere Person hier ins Krankenhaus, aus allem Stress raus, Aufstehen verboten, Lungenreife fürs Kind durchführen. Und manchmal kann man mit diesen Maßnahmen, also wenn man präpartal sehr, sehr, sehr gut arbeitet, häufig noch Schwangerschaft, also die Geburt hinauszögern. Und bei so kleinen Frühchen zählt wirklich jeder Tag. Mhm. Das muss man so sehen. Ne? Also jede Woche, die das Kind im Bauch verbleiben kann und da weiter wohnen darf, ist Gold wert. Und da beißt sich auch die Katze wieder in den Schwanz. Es ist so durch unsere Abrechnungsmöglichkeiten tatsächlich so, dass wir mehr Geld mit kleinen Frühchen verdienen als mit größeren, gesünderen Frühchen.
Ja, Wahnsinn.
Das, also eine gute präpartale Arbeit in der Klinik wird leider auch durch das Gesundheitssystem nicht belohnt. Das ist Wahnsinn. Unglaublich traurig. Ne? Das heißt jetzt nicht, um Himmels Willen nicht missverstehen, dass man jetzt da eher Frühchen produziert, um Himmels Willen. Aber das ist einfach so wie in vielen Dingen, die ja, Frühgeborene und kranke Kinder, da ist kaum Lobby. Ne? Das sehen wir ja auch in der Stillberatung und wenig Unterstützung.
Naja, und also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob privat oder im Podcast. Stillen hat ja auch in dem Sinne keine Lobby, dass man einfach sich immer wieder wundert, warum sind denn die Fälle von unseren schwergewichtigen Kindern so hochgegangen? Warum haben wir denn so wahnsinnig exorbitant viele Fälle von Kindern, die Typ-2-Diabetes haben? Und dann wundern wir uns, warum wird unsere Stillquote eigentlich immer schlechter? Und den Zusammenhang da zu sehen, na gut, egal. Katrin. Dieses Kind ist auf der Welt und es ist ein Frühchen und wir waren eben schon so weit, im besten Fall haben wir vorher Kolostrum gesammelt. Wie wird das dem Kind zugeführt?
Ja, also erstmal darf man ja Kolostrum auch einige Zeit aufbewahren, 6 bis 8 Stunden bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank, ne, wenn ich in der Klinik bin. Und wenn ich eine drohende Frühgeburt habe, bin ich in der Klinik, dann kühlen. Ne, man kann das Kolostrum mit einer Spritze aufziehen. Es gibt Kliniken in Deutschland, das sind auch sehr wenige, ich glaube, die kann ich fast an einer Hand abzählen, die Kolostrum, also die erste Milch, die die Mutter zur Verfügung hat, auch als Medikament einsetzen. Und diese Kliniken setzen bei den extrem kleinen Frühgeborenen, also bei den Kindern unter 1500 Gramm und unter der 30. Woche ungefähr, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Schallmauer da bei 27 oder 29 Wochen liegt, Kolostrum als Nasentropfen ein. Diese Kinder bekommen täglich 3-mal Nasentropfen, also das Kolostrum, was die Mutter gewonnen hat, zur Prävention, weil wir wissen, dass in dem Kolostrum, deshalb ist es nicht der Goldstandard, sondern Platin, 50 bis 80.000 pluripotente Stammzellen enthalten sind. Das ist wie eine Organspende. Und gerade für sehr, sehr kleine, sehr unreife Frühgeborene ist das ein Gamechanger. Und sehr häufig haben wir die Komplikation einer Hirnblutung, die ist eingeteilt in ersten Graden, zweiten, dritten oder auch vierten Grades. Und je höher der Grad ist, desto höher ist auch das Risiko einer Schädigung, die eben halt auch dann bleibt. Und Angela Krips, das ist eine Oberärztin in der Uniklinik Köln mit Titus, ihrem Oberarzt zusammen, haben da auch ganz viel geforscht und festgestellt, dass diese Stammzellen eben halt in der Lage sind, auch Strukturen wieder quasi zu reparieren. Man kann die Hirnblutung nicht wegzaubern, aber das Outcome kann gemildert sein von diesen Risiken, die da herrschen. Und das ist einfach, das müsste man in die Welt hinausschreien und sagen, macht das bitte alle. Aber es gibt ganz viele Kliniken, die es nicht durchführen.
Und den Rest des Kolostrums, also Sie kriegen es ja nicht nur durch die Nase, das ist ja eher so wie so eine Pflegemaßnahme mit dem Kolostrum. Nein,
das ist
ein
Medikament, ne? Das genau. Ist genauso wie die Kinder über die Infusion Magnesium, Calcium und Aminosäuren und Fette bekommen. Jetzt haben wir das nächste Problem, dass ein kleines Frühgeborenes, was so früh aus dem Bauch ausziehen musste, das intrauterine Wachstum, also wenn es im Bauch ist, das Wachstum durch die Versorgung der Mutter, durch die Nabelschnur, Mutterkuchen etc., das kann das nicht aufnehmen, wenn es geboren ist. Also dazu ist der Magen zu klein, der Magen-Darm-Trakt viel zu unreif. Deshalb kriegen die Kinder erstmal einen zentralen Venenkatheter und werden auch über die Vene ernährt. Und wir wissen auch, dass bei Frühgeborenen, bei extremen Frühgeborenen, also ich bleibe jetzt auch einfach mal bei dem Thema jetzt erstmal extremes Frühgeborenes, dass die natürlich, wenn die Frauenmilch bekommen oder Brustmilch, wie man jetzt neudeutsch so sagt, deutlich besser mit der Nahrung aufgebaut werden können und auch deutlich besser die Nahrung vertragen und die Darmreife unterstützt wird. Und da ist natürlich die Milch der eigenen Mutter das Allerbeste. Also Spendermilch ist immer noch besser als künstliche frühgeborenen Milch, aber die Milch der eigenen Mutter ist da der Gold- und Platinstandard. Also Nahrungsaufbau ist da ein wichtiges, extrauterines Wachstum ist wichtig, aber das Kind eben halt auch mit allen Nährstoffen versorgen, wie es nur geht, damit es gut wachsen kann und auch die Gehirnentwicklung und Lungenreife und Magen-Darm-Reife gut ohne Komplikationen vonstatten gehen kann.
Werbung.
Wir wollen euch heute die Firma Ameva vorstellen. Ihr habt vielleicht schon gehört, die präsentieren diese Reihe über Frühgeborene, die wir gerade für euch zusammenstellen. Und Ameva ist ein Start-up aus der Nähe von Berlin und die haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Frühgeborene mit Muttermilch zu versorgen. Das ist natürlich nicht deren Aufgabe, sondern die Aufgabe der Mütter. Aber vor allem hat Ameva einen Fortifier entwickelt, der auf Muttermilchbasis ist. Katrin, was ist nochmal genau ein Fortifier?
Fortifier ist ein Ergänzungspulver für Frauenmilch, Muttermilch, Spenderinnenmilch. Dabei kommt es auf die Kaloriendichte an, also dass man den Fettgehalt und vor allem das Eiweiß etwas erhöht. Wir haben das Problem bei Frühgeborenen, das haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen, dass die nicht so viel Flüssigkeit oral, also über den Magen, aufnehmen können. Und deshalb wird die Frauen- oder Muttermilch oder auch Spenderinnenmilch angereichert. Und das ist natürlich das Allerbeste, wenn es auf Frauenmilchbasis ist und nicht auf Kuhmilchbasis.
Und warum das so wichtig ist, dass es diesen Fortifier auch auf Muttermilchbasis oder Frauenmilchbasis gibt, das könnt ihr auch nochmal nachlesen auf der Website von Ameva. Für euch wäre vielleicht interessant, gerade für die stillenden Mütter, die zuhören, ihr könnt bei Ameva auch Milch spenden. Und wie das Ganze funktioniert, das findet ihr auf deren Website. Klickt doch mal rein.
Werbung Ende.
Also, wir haben jetzt dieses Kind, es ist geboren, wir haben ihm Kolostrum verabreicht, im besten Fall kriegt es auch noch was über die Nase. Wie kriege ich diese Mama in die Milchbildung, wenn ich es nicht, wie in den, sagen wir mal, im Normalfall, also in einem reifen, neugeborenen Fall, ständig anlegen kann, sondern ich kann das Kind nicht anlegen. Das Kind liegt im Inkubator, das Kind hat vielleicht eine CPAP-Maske auf, im besten Fall kriegt es Brustwarzen-Mundkontakt.
Das wäre wunderbar, wenn das Baby ganz oft erstmal in den Haut-zu-Haut-Kontakt kommt. Das ist auch für die Bindung wichtig, für die Mutter, für die Eltern-Kind-Bindung, aber auch für die hormonelle Lage der frühgeborenen Mutter. Und ich spreche jetzt mal allgemein von Mutter in diesem Fall. Und am idealsten und am unabhängigsten ist die Person, die das Baby geboren hat, wenn es in den ersten 48 bis 72 Stunden handentleert wird. Und das so oft, wie es irgendwie geht, möglichst alle 2 Stunden. Das hört sich jetzt viel an, das weiß ich auch, aber dieses häufige Stimulieren der Brust und häufige Gewinnen von der ersten Milch, von dem Kolostrum, ist Gold wert. Also einmal fürs Kind, das haben wir jetzt schon besprochen, aber jetzt die andere Seite, der Mutter. Und wir müssen dem Körper der Mutter, egal wie die Geburt war, welche Medikamente eingesetzt wurden, das Signal geben, das Baby ist jetzt raus, es ist geboren, die Plazenta ist geboren, die Schwangerschaft ist zu Ende und jetzt muss die Milchbildung hochgefahren werden. Und wenn dann die aktive Milchbildung beginnt, ungefähr 3., 4. Wochenbetttag, vielleicht auch ein bisschen verzögert, erst am 5. Tag, das spürt die Frau durch heißer werden der Brüste, fester werden der Brüste, dann sollte sie auch regelmäßig abpumpen und gegebenenfalls noch Hand entleeren nach dem Abpumpen und wirklich in einer hohen Frequenz von 10, 12 Mal in 24 Stunden. Wir wünschen uns, dass die Person, die das Kind geboren hat, Am Tag 5, das hört sich jetzt viel an, ich weiß das auch, 450 Milliliter Milch in 24 Stunden produziert und am Tag 10 750. Das ist jetzt sehr hoch gegriffen, wenn wir uns die Zahlen in Amerika ansehen, die sind etwas weniger, also am Tag 10 500 Milliliter. Und in Kliniken, in denen frühgeborene Eltern gut begleitet werden, schaut man sich auch die Milchproduktion am Tag 5 und am Tag 10 an, die 24-Stunden-Produktion. Und wir wollen die Frau nicht auf einem Level halten, was bekommt das Kind? Und ach, das Kind bekommt ja noch nicht so viel, können wir uns Zeit lassen, es reicht doch. Weil da läuft uns dann die Zeit eben halt auch weg, auch wenn es ein sehr, sehr kleines Kind ist. Wir haben Schwierigkeiten, die Milchbildung dann 6 Wochen, 8 Wochen später immens zu steigern, wenn das Kind dann anfängt zu trinken, größer ist. Das hat alles nichts mit dem Gewicht und mit der Trinkmenge des Kindes zu tun, sondern wirklich mit Etablierung der aktiven Milchbildung oder der reichlichen Milchbildung.
Ja, und du hast jetzt von Handentleerung gesprochen. Wir haben übrigens auch ein Video auf Instagram, wo Katrin das sehr anschaulich erklärt, wie es richtig funktioniert, ohne dass es wehtut. Denn da geistern auch im Internet Videos und auch Illustrationen rum, die wirklich einfach falsch sind, wovon Frauen wunde Brüste bekommen, wo die Brust nicht vernünftig entleert wird, wo all das passiert, was wir nicht wollen. Also guckt euch gerne, falls ihr einfach Interesse habt, geht mal auf unsere Instagram-Seite stillleben-podcast. Jedenfalls, wir machen die Handentleerung. Frauen werden dann ja auch sehr schnell auf den Neos an die Pumpen gesetzt. Pumpen, 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 pumpen. Auch hier, je nachdem, wie lange die Frauen selber stationär liegen, ist natürlich eine Pumpe toll, aber auch die Handentleerung im Endeffekt das, was mehr bringt. Ne? Also wir wissen einfach, es ist ertragreicher, mit der Hand zu entleeren. Es ist natürlich am Anfang auch mühsamer, gerade wenn ich geschwächt bin und so weiter, ist das natürlich klar. Aber wir haben zum Beispiel Katrin, ich weiß gar nicht, ob du das gezeigt hast oder Sandra, im Seminar, als ich die Ausbildung zur Stillspezialistin gemacht habe, wurde uns ein Video gezeigt von einer Frau, die Hand entleert hat. Und zwar wirklich innerhalb von, wir haben den Timer dazu laufen lassen, die hat eine Minute Hand entleert und die hat da 50, 60 Milliliter rausgeholt. Und ich muss ehrlich sagen, weil ich selber ja auch eher zu viel Milchbildung neige, weil ich aber auch bei beiden Kindern sehr früh mit der Milchbildung gestartet habe und immer, ne? So, egal, andere Folge. Jedenfalls, ich habe dann auch mal Hand entleeren müssen auf der Arbeit. Ich habe ja relativ früh wieder angefangen bei meinem Baby und meine Pumpe war falsch zusammengebaut. Ich hatte irgendeinen Teil vergessen. Ich hatte so eine Hands-off-Pumpe, die man sich einfach in den BH tut. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen, auch für Frühchenmamas, wenn sie, ne? Aber all das sei mal dahingestellt, die Handentleerung ging so fix. Ich habe so viele Milliliter Milch dadurch geholt, also auch schneller als mit der Pumpe. Natürlich kannst du das halt nicht so privat machen, finde ich. Also ich fühle mich nicht wohl dabei in einem Sechserzimmer mit 6 anderen Eltern, wo vielleicht auch noch Ärzte rumlaufen, dann Hand zu entleeren. Ne? Man setzt ja auch oft die Frauen mit den Pumpen vor, den Inkubator. Gibt es dafür irgendeine Lösung außer Stellwände?
Also diese fehlende Privatsphäre auf einer Neonatologie, die ist eigentlich ein No-Go. Das stört mich auch schon seit 40 Jahren, dass da keine Rücksicht genommen wird auf Privatsphäre, dass man Frauen beim Pumpen einfach anquatscht ärztlicherseits und am besten noch im Stehen von oben herab. Das sind aber nochmal andere Dinge, Kommunikation. Ich möchte nochmal den Gedanken aufgreifen, wir haben Kolostrum, das sind Winzmengen. Also bei der ersten Handentleerung gewinnen wir vielleicht 0,5 Milliliter, dann 1 Milliliter, dann 0,8 Milliliter. Das sind ganz, ganz kleine Mengen und trotzdem sind diese ganz kleinen Mengen immens wertvoll für so ein kleines, frühgeborenes Baby. Und das sollte jeder Tropfen wirklich aufgefangen und gesaved werden für das Kind, auch wenn es nur auf die Zunge geträufelt wird oder über die Magensonde dann sondiert wird. Und auch das wird manchmal in einigen Kliniken mit den Füßen getreten, so naserümpfend, na was soll ich mit dem bisschen? Und da müssen Eltern sich durchsetzen, weil das ist wirklich nicht ersetzbar, dieses Kolostrum und so viel wert fürs Kind. Und deshalb eben die Handentleerung und nicht die Pumpe in den ersten Tagen. Natürlich haben wir auch Frühchenprogramme bei den Pumpen und Preemie-Programme und dies und das und Schnack. Aber die Handentleerung macht mich auch unabhängig als Person, wenn ich handentleere, weil ich muss nicht auf eine Pumpe warten, ich muss nicht auf diese Pumphaube mir abwaschen oder wo sie auch immer herkommt. Ich bin selbstständig und ich kann, wenn ich im Bett bin und eine Sektionat habe und mir tut alles weh im Bett, handentleeren und jeden Tropfen für mein Kind sammeln und es zu meinem Kind bringen lassen. Und das ist das, was so wichtig ist. Und die Frauen kommen auch schneller in die Milchbildung, wenn sie ganz oft handentleeren. Und wenn sie nachts nicht schlafen kann, kann sie jede Stunde handentleeren, ohne die Nachbarin im Zimmer zu stören, wenn dann so eine Usch-Usch-Usch-Pumpe da läuft. Und das ist wirklich, ihr braucht da eine Anleitung, holt euch Stillberaterin an die Hand, sagt, ich möchte eine Anleitung haben oder schaut euch unser Video an, was Mila schon gerade erwähnt hat. Und wenn die Milchbildung dann richtig in Gang kommt, ja, wenn eine Person dann gerne pumpen möchte, gerne. Wichtig ist, dass wirklich oft die Brust stimuliert wird, dass der Körper das Signal kriegt, wir brauchen jetzt hier wirklich viel für später.
Ja, okay. Und Katrin, wir sind dann natürlich bei Kleinstmengen am Anfang und steigern die Frau dann immer mehr. Das heißt, dieser Zwei-Stunden-Rhythmus, Handentleeren, der wird beibehalten. Das ist nicht nur den ersten Tag, sondern die ersten 5, die ersten 10 Tage entleeren wir im besten Fall 10 bis 12 Mal in 24 Stunden und auch nachts.
Genau, danke.
Und egal, ob das Kind an der Mutterbrust trinken kann oder nicht, wir stimulieren die Brust immer und immer wieder und bonden so viel wir können und känguruen so viel wir können etc. pp., das ist klar, nackter Haut-zu-Haut-Kontakt, hört euch dazu gerne nochmal die Folge mit Sandra Krone an, warum das alles so wichtig ist. Genau, also diese ersten 10 bis 14 Tage sind maximal wichtig für die Milchbildung. Und das heißt, egal ob mein Kind in der 26. Woche geboren wurde oder in der 36 plus 1, nach 10 Tagen sollte die Mutter auf wie viel Milliliter kommen?
750 Milliliter in 24 Stunden.
Und egal, ob sie dem Kind zugeführt werden, was sie natürlich bei einer 26., 27. Woche nicht werden, diese Pump- oder handentleerte Menge sollte da sein, weil wir, und du hast es eben schon erwähnt, später sonst Probleme bekommen mit der Menge der Mutter. Das heißt, nur um diesen Mythos mal aufzuräumen, auch für das Fachpersonal, was zuhört, wir haben nicht länger Zeit, nur weil das Baby früher aus dem Bauch gekommen ist. Man fängt nicht erst bei 40 plus 0 an mit der Milchbildung und füttert dem Kind vorher Prä. Nein, in der Mutterbrust ist Muttermilch, wenn wir die Brust häufig genug stimulieren. Und da ist auch schon was drin, ne? Egal wie früh das Kind geboren wird. Ich meine, die Neonatologen, die hier zuhören, wissen das oder auch die Kinderkrankenschwestern, die auf der Neo arbeiten. Aber ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die als Hebamme arbeiten oder als Kinderkrankenschwester, denen alles aus dem Gesicht gefallen ist, als sie das gehört haben. Und genau deshalb, weil ich als Mama und als Nichtmedizinerin so doll davon ausgehe, dass es eigentlich alle wissen, nein, genau deshalb gehen wir darauf hier nochmal so doll ein, weil das müssen alle wissen. Und alle Frauen, die vernünftig betreut werden mit einem Frühchen, können auch aus der Klinik gehen und ihr Kind stillen oder 100% mit Muttermilch versorgen, wenn sie vernünftig angeleitet werden.
Genau, also das ist ja auch unser Wunsch, ne? Wir möchten Eltern stärken, die ein Kind zu früh zur Welt gebracht haben. Und da wir so eine kleine oder keine Lobby haben für Frühgeborene, außer dem Verein Das Frühgeborene Kind, aber auch dieser Verein, der macht eine wunderbare Arbeit, aber so in den Kliniken letztendlich verändert sich sehr, sehr, sehr wenig. Auch wenn ich mir jetzt so die Zahl der babyfreundlichen Kinderkliniken und Neonatologien in Deutschland ansehe, da könnte ich weinen. Und Und das ist unser Wunsch. Wir möchten Eltern stärken. Eltern haben Rechte. Und wenn sie wissen, warum ist es so wichtig, dann tun sie das auch und lassen sich nicht so schnell entmutigen. Und auch da möchte ich auch nochmal das Thema der Menge aufgreifen. Das sind Zielwerte, die ich genannt habe. Wenn ich jetzt am Tag 10 450 Milliliter Milch produziere in 24 Stunden, ist das wunderbar. Aber dann nochmal hingucken, wie kann ich noch was Unterstützendes tun, indem ich vielleicht doch einmal öfters pumpe oder vielleicht dann doch nach 4 Stunden Nachtpause einmal in der Nacht pumpe. Oder habe ich Schmerzen beim Abpumpen? Ist die Pumpe für mich die richtige? Passt die Pumphaube gut? Habe ich sehr viel Stress, was natürlich auch nicht wegzuzaubern ist, wenn ich ein kleines Kind habe, ne? Wo ich mir auch Sorgen mache. Jeder Milliliter zählt und das sind Richtwerte. Aber wenn mir jemand sagt, auch meine betreuende Hebamme vielleicht, macht ihr mal keinen Stress, wir haben ja ganz viel Plus und noch ganz viel Zeit, das stimmt leider nicht.
So, das war das Wort zum Sonntag, Katrin. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Auch dann geht es um Frühchen. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet.
Bis bald.
Danke. Tschüss. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben_podcast.